Und ich denke einfach, dass man hier auf Schalke auch einen Fußball spielen lassen muss, der zu einer U23 erstmal passt, aber dann auch zu einer U23 auf Schalke. Und das ist das, was die Jungs auf den Platz bringen. Ich bin treffe oft mutige Entscheidungen, sehe häufig so die Hoffnung auf das Tor größer als die Sicherung des eigenen Vorsprungs. Und ja, ich sag mal so, im Großen und Ganzen würde ich es beschreiben, dass ich Abhängigkeit hasse.
Starke Aussage von Jakob Fimpel, unserem heutigen Gast in dem Schalke 04 Podcast, präsentiert von Veltins. Viele königsblaue Fans haben sich den jungen Trainer unserer erfolgreichen U23 gewünscht und hier ist er. Jakob spricht bei meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel, über sein Team, den Erfolg und Misserfolg bei der U23 und seinen Weg bei den Königsblauen, inklusive der genialen Sprachnachrichten von seinen Trainerkollegen Christian Wettklo und Willi Landgraf. Freut euch drauf! Übrigens, einige Spieler sagen auch noch etwas zu ihrem Coach. Aber los geht's!
Jakob, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Oder besser gesagt, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn die haben sich gewünscht, dass wir wieder mal was mit der Knappenschmiede machen. Thorsten zum Beispiel hat uns auf Twitter geschrieben: Hallo Schalker, wie wär's denn mal mit Jakob Fimpel als Gast? Der spielt mit der U23 eine richtig tolle Saison. Und ja, Thorstens Idee passt eigentlich auch zu unseren Planungen. Von daher haben wir dich eingeladen und möchten mit dir heute unseren Podcast produzieren, wie üblich in zwei Halbzeiten. Über dich sprechen, über dich als Trainer, die Arbeit in der Knappenschmiede, deinen Werdegang und ja, vieles, vieles mehr. Von daher, lass uns loslegen. Bist du bereit?
Ja, natürlich. Dann danke erstmal Thorsten. Ich habe mich mit allem, was ich habe, dagegen gewehrt, aber da konnte ich dann nichts mehr machen. Wenn das der Wunsch ist, dann bin ich gerne hier und danke für die Einladung.
Jakob, hinter euch liegt die beste Hinrunde einer Schalker U23 seit mehreren Jahren. Ihr habt im ersten Saisonteil in der Regionalliga West mit 26 Punkten auf Rang 7 abgeschlossen, liegt nur 5 Punkte hinter Platz 2. Jetzt weiß ich natürlich, dass Trainer nicht immer so hundertprozentig zufrieden sind. Aber wie zufrieden bist du damit?
Ja, diese 100% zu treffen ist ganz schwer. Vor allem, weil man natürlich auch einen Anspruch hat an sich selber, an seine eigene Mannschaft. Aber klar sind wir bisher mit dem Saisonverlauf insgesamt zufrieden und wissen aber auch, wo unsere Potenziale noch liegen und wollen die dann auch in der Rückrunde und auch in den kommenden Spielen dann möglichst dann verbessern und alles rausholen, was drin ist.
Hast du ein besonderes Highlight für dich gehabt, ein persönliches? Ein Spielzug, eine einstudierte Standardsituation, ein Teamgefühl, was aufgekommen ist. Hast du da irgendetwas?
Ja, muss kurz nachdenken, aber so das, was am als erstes in den Kopf geht, ist schon das 8-2 in Bocholt. Das war ein Tag, wo du draußen stehst, zumal wir davor aus einer Situation kamen, wo viele Chancen nicht reingegangen sind und du stehst draußen und das hat alles funktioniert. Die ersten 5 Schüsse waren, glaube ich, alle im Tor. Und dann, wie sich das entwickeln kann, wenn diese Power auf den Platz kommt, wenn sie so eine Energie dann von außen nach drinnen überträgt und gleichzeitig auch andersrum. Die Jungs waren nur noch gestanden und konnten selber kaum glauben. Und ich denke schon, das war schon so ein einzigartiger Moment, dann das ganze Spiel dazu erleben.
Die nächste Frage wäre eigentlich, und was war, ich nenne es mal, ein Tag zum Vergessen. Aber in dem Spiel hast du ja wahrscheinlich auch mal eine Situation gehabt, der Platz war weiß. Beim Stand von 6-0, wo man sich dann auffällt, ha, was ist das denn jetzt, wie geht das?
Ja, absolut, aber das ist genau das, was es ausmacht, U23-Trainer zu sein, weil das wäre in der Seniorenmannschaft wahrscheinlich dann nicht passiert. Und das sind einfach die Situationen, selbst in so einem Spiel, wo du alles im Griff hast, ja, stand glaube ich 6-0, völlig ohne Not entsteht dann so ein Platzverweis mit Gelb-Rot, wiederholt ein Foulspiel. Aber der kann er nur draus lernen wieder, er kann das wieder mitnehmen. Das würde ich jetzt aber nicht als den schlimmsten Moment jetzt der Hinrunde benennen, sondern da muss man schon ganz klar sagen, war das unser Auftritt in Wattenscheid, was mich total geärgert hat, auch total enttäuscht hat, weil das war das erste Spiel, wo Zuschauer von uns da waren, wo Fans von uns da waren, in einem Derby in Wattenscheid und wir jetzt unabhängig sogar vom Ergebnis einfach nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir sonst bringen. Und da geht's nicht um technische Sachen, sondern erstmal um Einstellung, um Charakter, um Power. Und das hat mich total enttäuscht.
Du bist 33 Jahre alt, also für einen Trainer noch relativ jung, also zumindest relativ jung für einen Trainer auf diesem Niveau. Hast du sowas wie einen konkreten Karriereplan? Legt man sich sowas zurecht?
Auf keinen Fall, weil alles, was bisher passiert ist auf meinem Weg, ist einfach passiert. Da war nichts geplant, dass ich jetzt den nächsten Schritt gehe, weil man ist ja erstmal auch abhängig davon von Leuten, die einem überhaupt erstmal diese Chance ermöglichen, dann auf diesem Niveau trainieren zu dürfen. Ich war auf jedem Niveau, jeder Altersstufe total glücklich, konnte mich da komplett ausleben und so fühle ich mich jetzt auch hier in der U23. Bin dankbar für die Aufgabe und gehe darin total auf.
Kannst du deinen bisherigen Weg mal so ein bisschen skizzieren, also wirklich deine allererste Trainerstation bis heute?
Ja, das ist ein langer Weg, weil schon einiges zurückliegt. Ich habe schon mit 18 habe ich schon eine erste Mannschaft trainiert, eine U15, nebenher ein bisschen. Das kam aus dem Zufall heraus. Ich habe in Aalen Fußball gespielt, in Süddeutschland, bin dort auch aufgewachsen und war dann immer früh am Platz und später mal Abend wieder zu Hause. Und irgendwann haben die Kinder vor uns immer trainiert und dann haben die gefragt, kannst du nicht mal was vormachen? Und dann bin ich einmal hin, bin zweimal hin, bin immer hin. Und so war ich dann das erste Mal mit 18 schon so als Trainer ein bisschen tätig, habe alles aus dem Gefühl heraus gemacht, mir keine Gedanken gemacht, einfach nur das gezeigt, was ich selber kann und versucht, den Jungs da was beizubringen. Und vielleicht habe ich in dem Moment schon unterbewusst gemerkt, das kann was für mich sein, weil ich eine gute Bindung zu den Jungs hatte und es hat einfach Spaß gemacht. Ja, und dann muss man sich irgendwann entscheiden, ob man das als Fußballer schafft oder ob man andere Wege suchen muss. Und damals beim VfR Aalen war sicherlich irgendwo mal eine Möglichkeit da, wo reinzuschnuppern. Aber wenn man es realistisch betrachtet, dann war das Ziel als Profifußballer einfach zu weit weg. Und dann war für mich schon klar, dass ich muss irgendwas mit Fußball machen. Das habe ich immer gemacht, mein ganzes Leben lang Fußball gespielt. Alles hat sich um Fußball gedreht. Ja, und dann bin ich an die Sporthochschule nach Köln gegangen, schon mit dem klaren Ziel, dann auch da alles dafür zu tun, um Trainer zu werden, hauptamtlich Trainer zu werden und das auf dem höchsten Niveau, wo ich nur kann. Ja, jetzt weiterzugehen in den Schritten. Ich habe dann ganz viel nebenher gemacht, auch um mein Studium zu finanzieren. Fußballcamps, Ferienfußball, bei Körpercoaching, eine Techniktrainingsmethode, habe ich Kurse gegeben. Dann beim 1. FC Köln in der U19 als Co-Trainer ein bisschen mitgeschwommen. Ja, und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, das ist das, was du unbedingt willst. Es waren Spieler wie Mitchell Weiser, wie Yannick Gerhardt, Marcel Schuhn, Fabian Schnellert, also richtig gute Jungs damals. Und als ich gemerkt habe, hey, das auch die nehmen das an, was du sagst, obwohl ich selber genauso alt war wie die, da habe ich gemerkt, das ist das, wo ich hin will. Und dann hat sich das Gott sei Dank mit Schalke dann ergeben.
Wie ging es denn dann auf Schalke los oder wie kam der Kontakt damals zustande?
Ja, der Kontakt kam über Tobias Hellwig, der vor mir die Position hatte, Co-Trainer U15 und Videoanalyse. Ich kannte Tobi von der Sporthochschule in Köln. Wir haben da ein Projekt gemeinsam gemacht für den DFB damals, die Videoanalysen. Und so ist der Kontakt entstanden und er hat Gott sei Dank an mich gedacht, als die Position dann frei wurde, da er dann als Co-Trainer oder Co-Trainer Videoanalyse zu den Profis ist. Und dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und bin froh, dass es am Ende geklappt hat und bin dann eingestiegen als Co-Trainer bei Willi Landgraf in der U15 und habe nebenher dann noch die Videoanalyse U15 bis U23 betreut.
Was ist denn so jetzt, wenn du heute betrachtest, U23-Trainer, der größte Unterschied zu der Altersklasse, sage ich mal, U14, U15, U16?
Der größte Unterschied ist, dass die Verantwortungsbereiche sich drehen. Also in der U15 hast du andere Verantwortlichkeiten gegenüber den Jungs, andere Themen, andere Gesprächsthemen auch, andere Inhalte als in der U23. Und das ist das, was mir einfach im Moment total Spaß macht, dieses voller Fokus, du hast keine Nebenschauplätze mehr, sondern es ist einfach nur noch Fußball und der letzte Schritt in Profifußball. Und das ist das, was ich im Moment in der U23 vorfinde, auch wenn das andere auch total Spaß gemacht hat. Und auch das Drumherum, alles zu begleiten, ist auch total mein Ding.
Mit welchen Problemen kommen die U14-Spieler? Ey, Coach, ich habe mein Pokémon-Männchen nicht bekommen und die U23-Spieler, ich habe Theater mit der Frau.
Nicht ganz so extrem, sondern es sind die klassischen Themen wie Schule, Schulbetreuung, Fahrten zum Platz, manchmal Unterstützung, was Familiensituationen angeht, die nicht ganz einfach sind. Und da hat man natürlich schon mal einen großen Einfluss. Manchmal ist der Einfluss größer als das direkte Umfeld, was jetzt Lehrer angeht, weil natürlich das, was der Junge am liebsten macht, wenn einem das genommen wird oder wenn da Konsequenzen zu erwarten sind, dann hat man einfach da eine ganz große Herausforderung und eine große Verantwortung auch, damit richtig umzugehen. Und in der U23 von bis, also einmal das, was auf dem Platz stattfindet, die Perspektive, alles reinzugeben, was inhaltlich noch wichtig ist, aber dann darüber hinaus auch, was ist zu Hause los, wo kommt er her, anderes Land, andere Sprache, und das macht es total aus.
Unabhängig jetzt von anderen Interessen sicherlich in den verschiedenen Altersgruppen, aber musstest du vielleicht auch deine Ansprache ändern oder sprichst du genauso ja, emotional aufgeladen wie mit 14, 15-Jährigen wie mit 20-Jährigen?
Gute Frage. Habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, es passiert einfach. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, jetzt habe ich andere Jungs vor mir und jetzt spreche ich so, sondern es passiert aus der Situation. Ich spreche einfach und hoffe, dass es ankommt.
Einige deiner Spieler kenne ich schon sehr, sehr lange.
Ja, das stimmt.
Die hast du nämlich schon in der U14 trainiert. Und zwei Jungs, also nicht, dass wir recherchiert hätten, weißt du, aber zwei Jungs, die sind uns quasi wochenlang hinterhergelaufen, als sie erfahren haben, dass du hier im Podcast sitzt. Die wollten unbedingt, wollten dir halt was wissen und wollten dir schöne Grüße bestellen. Hören wir mal eben zu.
Alles klar.
Hi, hier ist Gideon.
Hey, hier ist Justin.
Und wir hatten dich ja schon vor längerer Zeit als Trainer, um genau zu sein, in der U14.
Und unsere Frage ist, wo waren wir anstrengender, in der U14 oder jetzt in der U23?
Interessante Frage.
Ja, danke erstmal für die Frage an die zwei Jungs.
Welche beiden Jungs waren das?
Justin Dreichel und Gideon Gusi, die jetzt schon ganz lange bei uns sind damals in der U14 neu gekommen. Und waren damals wie heute ja sehr aktive Spieler von Anfang an. Also Gidi und Justin als Neuzugänge, hat man denen das damals nicht angemerkt, dass sie neu in der Mannschaft sind, waren sehr selbstbewusst. Justin kam als Torwart neu, Gidi war Linksverteidiger und ja, die haben von Anfang an Spaß gemacht. Gerade bei den Kleinen, wie giftig und agil Gidi war oder auch wie selbstbewusst und sicher Justin auch so im Mitspielen schon damals war. Ja, und dann ist natürlich extrem spannend, wenn man das dann nach ganz Jahren, langen Jahren wieder sieht. Und ja, die Entwicklung ist kann in alle Bereiche ganz unterschiedlich sein. Man hat immer so ein Bild, was man vorher hatte und versucht, das dann zusammenzusetzen. Aber ist es manchmal gar nicht der richtige Weg, sondern man muss das dann annehmen, wie es dann jetzt in der neuen Situation ist. Und es ist ja völlig klar, dass sie sich dann in der Persönlichkeit weiterentwickelt haben, viel reifer sind. Und ja, freue mich sehr, dass sie jetzt wieder bei mir sind und dass ich sie wieder habe.
Und wann waren sie anstrengender?
Ganz klar eine U14. Auf jeden Fall.
Da kommen dir aber schon ein, zwei Gedanken. Kannst du darüber sprechen, warum du das so sagst?
Ach, gar nichts Konkretes, aber ach ja, da musst du ganz oft hinterherfragen, wartest auf Rückmeldungen, dann da waren sicherlich noch andere Geschichten, aber ich würde sagen, sie waren auch noch lustiger in der U14. Also lustiger und anstrengender. Aber ist ja normal, dass man mit dem Alter dann, das Ziel wird klarer und dann ist der Fokus ein anderer.
Dann lass uns doch in der Zeit bleiben. Du hast es gerade schon gesagt, als du hier auf Schalke angefangen hast, warst du Co-Trainer und in der Analyse tätig. Und Willi Landgraf war dein Chef sozusagen. Heute ist es genau andersrum. Du bist verantwortlicher Coach und Willi Landgraf ist einer deiner Assistenten. Wie ist euer Verhältnis?
Ja, mit Willi uns verbindet einfach extrem viel. Wir sind jetzt über, ich glaube, 10. Saison, würde ich jetzt sagen, ist das bei mir. Also jetzt das 10. Jahr dann, dass wir zusammen sind. Und das war bei ihm einfach, vom ersten Moment hat das gepasst. Also vom ersten Anruf, vom ersten Treffen. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie spreche ich den an? Und hatte keinen, klar, ich kenne ihn als Fußballer, aber so persönlich, man weiß ja nie, wie ist der erste Kontakt, dann Das war vom ersten Moment, dann hat das sofort einfach super funktioniert und Willi hat eine Riesenstärke oder seine größte Stärke ist einfach dieses Vertrauen, was er in Menschen hat und da kann er sich total zurücknehmen und gibt einem das Gefühl, dass man alles machen kann und ich konnte mich bei ihm so frei entfalten, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, ansonsten wäre ich sicherlich nicht hier, weil er mir diese Freiheiten gegeben hat und ja, das schätze ich an ihm total und egal in welchen Positionen wir waren, ich wollte nie weg von Willi, weil das war so für mich das Paradies. Aber irgendwann ist es dann passiert, dann als ich dann in die U17 ging, was auch ein guter Schritt war. Aber egal in welchen Positionen wir waren, wir haben uns jeden Tag gesehen, machen auch privat ab und zu was mit unseren Kindern. Und dementsprechend verbinden uns da schon mehr als jetzt nur das Training in der U23.
Ja, wenn man Willi kennenlernt, der nimmt einem ja auch sofort dieses Gefühl, dass man halt sagt, okay, ich muss mich zurücknehmen oder sonst irgendwas.
Ganz genau.
Ne? Also er wird dir wahrscheinlich schon direkt anpinnen, wenn du sagst, irgendwie, ey, Grätsche, so beim ersten Kennenlernen, dann wird er dir schon sagen, was er davon hält. Aber ja, ein super Typ. Zuhörer können sich ja nochmal unseren Podcast anhören. Dementsprechend auch einer der Highlights definitiv und ja, und deshalb weiß Willi natürlich, worauf es hier im Podcast auch ankommt, auf die Sprachnachrichten. Ne? Wir hatten gerade schon die erste und ja, selbstverständlich hat er sich nicht nehmen lassen und grüßt dich auch.
Was soll ich euch erzählen? Dafür reichte gar nicht die Sendezeit. Jakob kenne ich schon länger als alle im Verein, ne? War bei mir lange Co-Trainer, haben viele schöne Dinge erlebt. Waren in der Karibik. Oh, warte, habe ich gerade schöne Dinge gesagt? Stimmt, du konntest nicht so richtig schlafen in der Karibik. Ja, dann haben wir mehrere Turniere, sind wir zusammen hingeflogen sogar nach Russland. Apropos Russland, da sind wir froh, dass wir wieder heile zurück sind. Aber das kannst du ja erzählen, ja? Was wir so da alles erlebt haben. Ja? Und sonst kann ich nur positiv über Jakob sprechen. Aber dafür reicht auch nicht die Sendezeit. Ja? Wünsche dir viel Spaß da.
Jo, erzähl.
Ja, danke, Willi. Das ist ja noch harmlos, was du fragst. Da habe ich ja ganz anderes erwartet. Ja, Sprachnachrichten kann er wie kein Zweiter. Der kann keinen Text schreiben, aber Sprachnachrichten, da ist er der Größte. Die gehen immer ewig. Die musst du sofort immer auf 1,5 oder am besten auf 2 machen. Weil da ist auch mal zwischendrin ein bisschen Leerlauf drin.
Was war in der Karibik los?
Ja, Karibik. Du kannst den Willi nochmal einladen. Da musst du erst mal fragen. Das war mein erstes Jahr hier. Ja, war natürlich ein super Erlebnis. Wir sind mit dem 99er-Jahrgang damals zum Turnier kurz vor Weihnachten im Dezember in die Karibik geflogen. Flug war schon Wahnsinn mit zweimal umsteigen und mit den 20 Jungs dann im Gepäck, 14, 15 Jahre. Ja, aber es war ein Riesenerlebnis, also eine ganz tolle Erfahrung, internationale Vergleiche mit spanischen Mannschaften, mit Jungs aus der Karibik, da war eine abgestummte Palme noch auf dem Platz, als Verpflegung hast du dann so eine Bananenstaude da bekommen, da haben die Jungs auch erstmal geschaut, aber ja, ein super Erlebnis, Willi hat sich schön rausgezogen, also manchmal habe ich den gesucht, ich war in meinem ersten Jahr natürlich noch überall versucht, oh, müssen wir da noch was machen, hier noch was, sind die Jungs in Ordnung? Ja, dementsprechend war ich immer auf Achse, geschaut, dass den Jungs gut geht und irgendwann suchst du halt den Willi und du findest ihn einfach gar nicht. Und irgendwann schaue ich dann auf dem abgelegenen Strand, sitzt er in der Liege auf dem einsamen Steg, schön am Strand, weißer Strand, hellblau, türkises Wasser, und haut sich da schön in ein Getränk rein. Ich dachte, alles klar, Willi. Ich weiß, was meine Aufgabe ist. Aber war eine super Zeit und die Schlafmöglichkeiten waren da ein bisschen begrenzt. Es gab Doppelzimmer. Und da unser Kollege einen unrunden Schlaf hat mit einem lauten Schnarchen, hatte ich das Tag für Tag und vor allem dann Nacht für Nacht bei mir. Aber habe ich auch überstanden. Also war eine super, super Reise mit den Jungs.
Und Russland?
Ja, Russland hat man mehrere Erfahrungen. Russland waren wir 2 oder 3 Mal sogar. Ja, wir waren auf jeden Fall öfter da. Und ja, es ist immer schön, wenn man solche internationalen Fahrten macht oder dann auch solche langen Sachen. Aber für uns auch als Trainerteam eine Riesenverantwortung, da ja nach den Jungs zu schauen, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl zu vermitteln, ja, lass uns ein bisschen was schauen von der Stadt. Und das war einfach dort überhaupt gar nicht vorgesehen, sondern für die war das so, wir spielen das Turnier, haben dann noch den ja eine Gedenkstätte besucht, damals mit Bodo Menze noch. Und dann wäre das erledigt gewesen. Und für Willi und mich war immer klar, wenn wir irgendwo hinfahren oder hinfliegen, dann sind wir da nicht nur sportlich, sondern dann geht es auch darum, dass wir ein bisschen was von Land, Kultur, Stadt, ja, einfach davon sehen. Und ja, da das nicht angeboten wurde und wir ziemlich weit außerhalb waren, haben wir uns dann auf den Weg gemacht, erstmal alleine in die Stadt mit der U-Bahn. Ich glaube, das ist die tiefste U-Bahn, habe ich noch so im Kopf der Welt. Also da ging es nur noch runter. Keiner, der dir hilft auf Englisch, alles mit russischen Zeichen. Und ja, den Willi kannst du bei sowas nicht fragen. Also selbst wenn es auf Englisch gestanden hätte, hätte auch nichts geholfen. Also habe ich halt dann die Anzahl der Buchstaben gezählt. Aber es war natürlich schnell in der U-Bahn-Station, wie schnell du dann aussteigen musst und schauen musst. Ja, reingefahren, rausgefahren, haben wir gesagt, oh, das wird hart, aber komm, nehmen wir die Jungs mit und ist alles gut gegangen, Gott sei Dank.
Ja.
Und so haben die Jungs ihr Erlebnis gehabt und wir haben ja eine richtig schöne Stadt in St. Petersburg kennengelernt und die Jungs haben richtig viel mitgenommen.
Ganz kurzer Einwurf, falls einer das wohlklingende Geklirre und das Scheppern im Hintergrund hört, wir sind ja hier im Felddienst-Eck und hier wird gerade Nachschub geliefert. Also, falls sich einer von den Hintergrundgeräuschen etwas gestört fühlt, es ist alles für uns. Also für uns Schalker, nicht falsch verstehen. Das trinke ich nicht alleine.
Ja, du hast es gerade gesagt, Willi kann man gut am Kopf haben. Dominik hat es gerade gesagt, war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Shownotes. War eine absolute Legendenfolge, da hat er mal richtig ausgepackt aus seiner Karriere. Aber ja, Willi ist nicht der einzige Assistent mit geballter Profi-Erfahrung. Ist ja der Zweitliga-Rekordfußballer, Rekordspieler. Aber du hast auch Thomas Waldoch, einen unserer Ehrenkapitäne, DFB-Pokalsieger. Christian Wettklo, der zig Spiele gemacht hat im Profifußball. Stürmercoach Martin Max, also einiges. Wahrscheinlich, wenn ihr jetzt irgendwie ein Trainerturnier spielen würdet gegen die anderen Vereine, würdet ihr wahrscheinlich hier haushoch alles rasieren. Wie kannst du von deinem Trainerstab profitieren?
Ja, für mich ist eine super Situation. Viele stellen das immer kritisch in Frage. Das waren auch die ersten Gedanken, die immer auf mich zukamen. Oder das waren die ersten Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Einmal der Altersunterschied und dann die unterschiedlichen Erfahrungen im Leben bisher. Aber für mich war es von Anfang an klar, dass ich einfach von dieser Erfahrung brutal profitieren kann. Oder nicht nur ich, sondern die Spieler halt auch. Und wir haben ganz viel Individualtraining, wir haben viele Kleingruppen, Positionstraining und wer kann es besser erklären als einer, der es selber erlebt hat. Also Martin als Stürmertrainer, da geht's nicht darum, wie man den Ball aufs Tor schießt oder dass die 18 Mal aufs Tor schießen, sondern da geht's um Momente, Blickkontakte, wann laufe ich los, wann ist das richtige Timing, welcher Schuss in welcher Situation. Und so geht's mit den anderen genauso. Also mit Vetti als Torwarttrainer, der natürlich dann die Torhüterjungs unter sich hat, aber auch Tomasz als Innenverteidiger, der ganz oft dann unsere Kette mit betreut, Willi mit den Flügelspielern und so sind alle dann optimal versorgt und für mich ist eine absolute Luxussituation. Ich bin schon immer mit Profis, Ex-Profis sehr gut klargekommen. Ich habe einen guten Zugang zu denen, vielleicht weil ich selber einfach im Herzen bin ich eigentlich Spieler oder weil ich so gern das Spiel spiele und ich glaube, dass wir da so weit gar nicht voneinander entfernt sind.
Ja, du hast es gerade beschrieben, dass du auch gerne spielst oder fast schon eher Spieler bist. Du machst auch viele Übungen vor, ne, im Training? Oder täusche ich mich da?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also für mich ist wichtig, dass ich da total dahinter stehen kann. Und wenn es eine Situation gibt, die ich anders sehe oder die ich anders gern hätte, dann mache ich das auch gerne vor. Aber so sind die anderen ja auch. Also wenn Willi dann eine Flanke reinknallt, dann sitzt die. Wenn Vetti im Tor mal mitspielt, dann ist es schwer, da überhaupt ein Tor zu machen. Und Tomasz ist sowieso noch topfit. Also der ist immer der Erste, der dann sofort mitspielt. Aber ja, ist einfach eine super Situation für uns.
Du hast es gerade schon bei der U19 so ein bisschen beschrieben, als du das Beispiel erzählt hast, dass zum Beispiel so Jungs wie Mitchell Weiser im Prinzip gleich alt mit dir waren und auf dich gehört haben. Wie ist es jetzt so? Also du triffst jetzt auch auf Ältere, Beispiel Rufat Dadaschow zum Beispiel. Wie ist das Verhältnis dazu? Machst du dir da manchmal Gedanken drum oder sagst du, Alter, völlig egal?
Ja, ist ein Unterschied. Also ich spreche mit Dada, mit Tim Albuttert oder Andy Ivan, mit den Erfahrenen, kann ich anders sprechen. Sind manchmal sind sogar andere Dinge, die nur die älteren Spieler betreffen als die Jungen. Und dementsprechend ist schon eine andere Ansprache da, aber das ist auch so in der U15 gewesen oder auch mit den anderen, auf die alle vielleicht im engen Altersabschnitt zusammen sind. Es gibt immer eine persönliche Ansprache und dann weißt du genau, mit dem einen kannst du so sprechen, der andere verträgt auch mal einen Spruch, bei dem anderen musst du vorsichtig sein, da sind vielleicht eher ruhigere Gespräche. Ich glaube, das ist die Kunst des Trainers, dass man diese Charaktereigenschaften richtig filtert und dann auch die passende Ansprache dazu hat. Aber klar haben die drei Älteren eine andere Ansprache als die Jungen.
Wie definierst du denn Autorität? Also es ist ja wichtig, dass die Spieler dich akzeptieren, egal ob sie jetzt 18 sind oder 32. Aber was heißt für dich Autorität? Also muss das zwingend über das Alter kommen oder sind das andere Eigenschaften, andere Charaktereigenschaften, die man auf den Platz bringt?
Ja, wäre schlimm, wenn das nur über das Alter funktioniert. Dann wäre ich hier auf jeden Fall falsch. Aber definitiv nicht. Also Alter kann keine Rolle spielen, spielt eine Rolle, was Erfahrungswerte angeht. Da kann man sicherlich profitieren als etwas erfahrener Trainer. Das ist auch das, was ich noch vor mir habe. Ich werde sicherlich in 10 Jahren anders trainieren oder anders denken als jetzt. Ich mache viel aus dem Gefühl heraus, viel aus der Situation heraus. Aber ich glaube, dass Autorität entsteht, wenn du klar bist in deiner Idee, entsteht über Überzeugung von der Art und Weise, wie du Fußball spielen willst, entsteht aber auch durch indem du auch mal umswitchen kannst von, ja, wir sind jetzt auf einer Augenhöhe oder auf einer Ebene und wir sprechen jetzt ganz in Ruhe, aber ich kann auch genauso auf dem Platz dann auch nochmal komplett anders sein. Ich kann auch härter sein, kann auch mal so sein. Ich glaube, das gehört schon dazu dann für einen Werkzeugkasten, für einen Trainer, dass man die richtige Ansprache in der richtigen Situation wählt.
Wie nennen dich deine Spieler dann? Jakob oder Coach, Trainer, Herr Fimpel?
Herr Fimpel auf keinen Fall. Haben sie mich noch nie, auch nicht in der U15. Die nennen mich ganz unterschiedlich. Also Trainer, Coach, wir sind auf du. Manche sagen Jakob, also ist mir völlig egal.
Willi hat, glaube ich, auch Jakob gesagt, als er uns was geschickt hat.
Wie auch immer. ist völlig egal.
Was ist dir denn in Sachen Spielphilosophie, was ist dir denn als Trainer wichtig?
Ja, mir ist wichtig, dass wir einen offensiv ausgerichteten Fußball haben, den wir jetzt auch schon die ganze Hinrunde zeigen. Gepaart mit einer sehr hohen Intensität gegen den Ball, einer hohen Lauffreude, Laufarbeit für die Jungs, was sie aber auch machen. Und ich denke einfach, dass man hier auf Schalke und Fußball spielen lassen muss, der zu einer U23 erstmal passt, aber dann auch zu einer U23 auf Schalke. Und das ist das, was die Jungs auf den Platz bringen. Ich bin treffe oft mutige Entscheidungen, sehe häufig so die Hoffnung auf das Tor größer als die Sicherung des eigenen Vorsprungs. Und ja, ich sag mal so, im Großen und Ganzen würde ich es beschreiben, dass ich Abhängigkeit hasse. Und dementsprechend will ich dem Gegner keine Zeit geben, irgendwo Ruhe auf dem Platz zu haben und dann irgendwann finden sie eine gute Lösung, sondern ich möchte möglichst schnell Druck auf den Ball haben, dem Gegner keine Zeit geben, irgendwas zu überlegen und dann habe ich schnell auch selber den Ball und kann selber das Spiel gestalten.
Gibt es für dich ein Spiel in der Hinrunde, wo du sagst, das war mein Spiel, das war unser Spiel, das war Jakob Fimpel Fußball?
Als komplettes Spiel immer schwer zu beschreiben, weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, diese 100% ist immer schwer, daran zu kommen. Ich würde es immer so beschreiben in Phasen. Also, und auch da wieder unabhängig vom Ergebnis. Wir haben, glaube ich, gegen Lippstadt eine erste Halbzeit gespielt, wo wir sehr gut gemacht haben, wo wir einfach zu wenig Tore gemacht haben. Am Ende verlieren wir das Spiel sogar dann noch. Deswegen sage ich immer unabhängig vom Ergebnis. Bocholt war diese Zielstrebigkeit, diese Power nach vorne richtig deutlich, dann auch in der letzten Konsequenz. Ja, ich würde sagen, es sind immer so Phasen, wo wir es gut gemacht haben, aber wo wir es noch nicht über den ganzen Zeitraum dann hinbekommen.
Gibt es denn dann überhaupt das perfekte Spiel?
Nein, das perfekte Spiel wird es nicht geben, aber ich weiß auch gar nicht, ob das Ziel sein muss, das perfekte Spiel. Aber man kann zumindest die Zeiträume, wo man richtig gut ist, die ausdehnen, so lange wie möglich aufrechterhalten. Und vor allem muss man halt diese Phasen dann auch noch zielstrebiger nutzen. Also ich glaube, das ist unser Potenzial, was wir haben, dass wir diese Phasen dann auch mit Toren belohnen, dass wir noch zielstrebiger nach vorne sind, dass wir in der letzten Konsequenz besser sind, weil wir genug Situationen haben, um Tore zu machen. Das sind so die Schritte, die wir jetzt gehen wollen. Aber das perfekte Spiel, dem laufe ich jetzt nicht unbedingt hinterher, weil ich weiß, dass wir davon weit weg sind.
Die nächsten Fragen, die stellen nicht wir, die stellen auch nicht deine Co-Trainer, nicht deine Spieler, die stellen nämlich unsere Fans. Wir kommen zu unseren Instagram-Fragen. Wir haben vor einigen Tagen in der Insta-Story zu Fragen an dich aufgerufen. Da kam einiges rein. Wir haben 04 Fragen ausgewählt und die erste kommt von Boris und der möchte wissen, wie oft trainiert ihr eigentlich in der Woche?
Ja, ist schon umfangreich. Also wir haben einen Rhythmus wie die Profis, trainieren oft parallel, haben dann meistens einmal in der Woche zweimal Training. Und ansonsten ist so gut wie jeden Tag Training. Und dann gibt's aber, jedes Training hat dann unterschiedliche Charaktere. Also wenn du dann gespielt hast, dann ist zwar der nächste Tag Training, aber die einen, die laufen ein bisschen aus oder spielen ein bisschen Fußballtennis. Und die nicht gespielt haben, haben dann eine höhere Intensität. Und dann ist meistens ein Tag in der Woche dann frei. Aber es ist viel Training. Aber ich sag mal, die Jungs sind hungrig und dann gibt man denen das Training, was sie wollen.
Kiki fragt, was ist denn wichtiger, Talent oder harte Arbeit?
Das Talent ist die Eintrittskarte in das Niveau oder auf die Stufe, wo sie hinwollen. Und die harte Arbeit ist das, was du brauchst, um dann diesen Sprung zu schaffen. Also allein mit harter Arbeit, ohne jeden Funken Talent für Fußball, wird's nichts. Aber es wird sicherlich auch nichts, wenn du der beste Fußballer bist und dafür nichts tust.
Die nächste Frage kommt von Jürgen und die finde ich super, denn die hatten wir auch auf dem Zettel. Einige Profiklubs haben keine U23 mehr. Warum ist diese Mannschaft aus deiner Sicht aber sehr wichtig?
Am Ende muss das jeder Verein für sich entscheiden. Auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweise oder Ziele. Manche arbeiten viel mit Ausleihgeschäften und versuchen da ihre Jungs dann so auf das letzte Niveau zu bringen. Aber ich glaube, dass wir hier auf Schalke brutal profitiert haben, allein jetzt die letzten Jahre auch von der U23. Und allein wenn wir jetzt sieht, einen Henning Matriciani, der spielt, den würde es so nicht geben, wenn es keine U23 gibt. Aber da gibt's noch ganz viele andere Beispiele, aktuelle Beispiele, die jetzt bei den Profis sind. Und ich hoffe auch, dass es dann zukünftige Beispiele gibt von den Jungs, die jetzt bei uns spielen. Und dann hoffentlich die nächsten Jahre bei uns in den Profikader rutschen.
Serkan fragt, welche Trainerlizenz hast du eigentlich und wie zeitaufwendig ist ein Lehrgang?
Ja, aktuell habe ich die A-Lizenz und hoffe, dass ich dann irgendwann mal zeitnah auch in den Fußballlehrer reinkomme, um dann die letzte Lizenz machen zu können. Ja, Lizenzen sind zeitaufwendig auf jeden Fall, wobei ich die A-Lizenz auch schon, ja, ich glaube, vor 9 Jahren oder als ich hier angefangen habe, dann auch schon erledigt hatte. Dementsprechend kam jetzt da wenig auf mich zu, aber der Fußballlehrer wäre dann schon nochmal ein ordentlicher Zeitaufwand, der dann fast über ein ganzes Jahr geht.
Werbung. Kennt ihr schon unseren offiziellen zahnmedizinischen Partner Dr. Schlotmann? Seit mehr als 33 Jahren besteht das Familienunternehmen in Dorsten und bietet dort mit einer zahnmedizinischen Tagesklinik, dem Dr. Schlotmann Dental Spa, einer kieferorthopädischen Abteilung, einem Meisterlabor für Zahntechnik und dem Dr. Schlotmann Kids Club alle zahnmedizinischen Disziplinen unter einem Dach. Neben dem Mutterschiff in Dorsten hat Dr. Schlotmann weitere Standorte im gesamten Schalker Einzugsgebiet, auch in Gelsenkirchen. Deshalb setzen auch einige unserer Spieler auf Dr. Schlotmann und sind begeistert. Ihr wollt mehr über Dr. Schlotmann wissen? Dann klickt auf www.dr-schlotmann.de. Werbung Ende.
Jakob, gibt es einen Trainer, dem du nacheiferst?
Habe ich auch schon oft bekommen, die Frage.
Und okay, dann streiche. Wir wollen ja keinen langweilen. Nee, jetzt sag mal.
Ja, jedes Mal, wenn ich die Frage bekomme, denke ich drüber nach. Aber ich finde keinen. Also es gibt für mich jetzt keinen, wo ich sage, das ist mein Vorbild und da versuche ich möglichst viel rauszunehmen oder zu kopieren oder genauso zu spielen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin ein Trainer, der viel so aus dem seinen eigenen Gefühl macht, aus seiner eigenen Überzeugung macht. Aber was ich natürlich schon mache, ist so auf Top-Niveau Szenen rausfiltern, Spielweisen, Art und Weise zu Torschossen zu kommen. Und da gibt's Muster, die ich mir dann schon aneigne oder versuche dann auf meine Mannschaft zu übertragen. Das auf jeden Fall. Und da gibt's natürlich richtig gute Trainer auf der Welt.
Hast du vielleicht auch mal während deiner Ausbildung irgendeinem Trainer über die Schulter blicken können? Also hast du ein Praktikum gemacht oder irgendetwas anderes diesbezüglich?
Ja, ich habe verschiedene Einblicke bekommen. Ich war ja einmal eben in der U19 als ganz junger Trainer oder ich sag mal als Student sogar noch, wo ich sicherlich viel mitgenommen habe. Damals war Manischat der Trainer der U19, aber da sieht man natürlich drumherum dann auch viel Training.
Beim 1. FC Köln dann aber?
1. FC Köln. Dann hatte ich eine Zeit lang in Gladbach die Videoanalyse gemacht in der U23. Da habe ich ab und zu bei Lucien Favre zuschauen können. Das waren interessante Einblicke. Und dann hatte ich einen längeren Aufenthalt in Argentinien, wo ich bei Independiente dann alle Mannschaften mir anschauen konnte und mit allen Trainern sprechen konnte. So habe ich dann auch nochmal Einflüsse so aus einem ganz anderen Bereich bekommen. Ja, und ansonsten eben hier auf Schalke auch. Also die Zeit mit Willi, dann Stefan Schmidt. Ja, man hat überall was mitgenommen auf jeden Fall.
Unser letzter Gast im Podcast war Dominik Drexler. Das ist eine Folge, die du auch gehört hast, hast du uns im Vorgespräch erzählt. Und Domme hat zu uns gesagt, dass er ja gerade auch eine Trainerausbildung macht. Er macht die B-Lizenz, weil er nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer tätig sein möchte. Und was ich ganz spannend fand, er hat gesagt, er hat so ein kleines Büchlein, wo er sich viele Sachen aufschreibt. Und du hast gerade auch gesagt, dass du Sachen, die dir gefallen, dass du die für dich übernimmst. Hast du sowas, dass du auch so ein Notizbuch hast, dir vielleicht Standardsituationen notierst oder vielleicht, wenn du mal eine gute Ansprache mitbekommen hast, dass du aufschreibst und für dich verfeinerst und dann auch anwendest?
Ja, habe ich auf jeden Fall gehört, die Folge. Und ja, hat mich gefreut, dass er da schon sehr reflektiert ist und, glaube ich, auch schon ganz, ganz weit ist in seiner Idee, Trainer zu werden. Hat sich zumindest so angehört. Bei mir ist es gar nicht so, dass ich mir da groß was aufschreibe, sondern wenn ich was habe, was ich sehe, schneide ich es raus, dann habe ich es präsent, aber vieles geht einfach in meinen Kopf und dann bleibt das irgendwo da drin. Ich muss mir dann auch nichts groß aufschreiben, sondern dann entsteht das vielleicht wieder aus dem Gefühl heraus, dass das mal wieder dann hochkommt. Aber das, was ich jetzt gezielt dann auf dem Platz mache, da habe ich dann oft ein Video. Und so ist es dann einfach abgespeichert und dann finde ich das auch wieder.
Ursprünglich hättest du die U23 ja zum Beginn der laufenden Saison übernehmen sollen, aber dann bist du ja ein bisschen früher eingestiegen, denn die Truppe war unter deinem Vorgänger so ein bisschen in den Abstiegsstrudel geraten und da musste dann gehandelt werden. Was ging dir durch den Kopf, als dann die Anfrage kam, Jakob, kannst du sofort übernehmen und nicht erst zum 1.7.?
Tja, war eine schwierige Phase auf jeden Fall, weil es dann vorher schon klar war, dass ich die Mannschaft dann zur neuen Saison übernehmen darf. Und klar hatte man vorher immer wieder Spiele angeschaut oder man begleitet die halt mit als Trainer dann in der Knappenschmiede, verfolgt man die anderen Mannschaften. Aber mit dem Zeitpunkt, wo klar war, dass ich die dann zur neuen Saison übernehme, ist man natürlich total drin und fiebert und zittert dann auch mit. Die Spiele waren oft so, dass man hätte auch gewinnen können, wo dann leider am Ende doch wieder 0 Punkte waren. Ja, und dann kam am Ende die Situation, wie sie kam. In der Situation habe ich dann gar nicht mal groß nachgedacht, weil das ging so schnell. Da war Anruf, ich weiß gar nicht, war eine Nacht noch dazwischen, Training. Und dann war das nächste Spiel gegen Homberg. Da waren, das waren 4 Tage noch Zeit oder so. Ich habe es gar nicht mal im Kopf. Und ich glaube, es war auch gut so, dass man gar keine Zeit hatte, groß nachzudenken, sondern man war einfach jetzt sofort in diesem Strudel drin und dann gab es nur noch ein Ziel, Klassenhalt und alles dafür zu tun. Ja, und dann war das meine Aufgabe bis Saisonende. Und da muss man aber trotzdem nochmal sagen, Ich glaube, der größte Faktor, warum wir es geschafft haben, war, weil der Thorsten Fröhling es geschafft hat, unabhängig jetzt von den Punkten, einfach eine Mannschaft auf dem Platz zu haben. Die waren erstmal fit und die waren untereinander total gut. Also wir hatten eine richtig gute Geschlossenheit im Team, trotz dieser Lage, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und dementsprechend war es dann schwer, zwar diese letzten Spiele zu reißen, aber die Basis war gut und das war der Faktor, warum wir es geschafft haben.
Wer hat dich damals angerufen? Matthias Schober oder Peter Knebel?
Schobi hat mich dann angerufen und dann ging es ganz schnell und dann stand ich schon vor der Mannschaft.
Wie wichtig ist aus deiner Sicht der Teamgeist?
Ja, das ist das, was einen trägt. Das ist das, wo alles entstehen kann. Wenn du einen verstrittenen Haufen hast, dann ist es extrem schwer, Überzeugung überhaupt in die Mannschaft zu bekommen, weil am Ende spielen dann die Elf, sind vielleicht auch gar nicht mal so untereinander gut. Und die reinkommen, die stehen auch nicht mal dahinter. Also das ist für mich unfassbar wichtig. Ich glaube, dass wir dafür auch recht viel tun, durch die Art und Weise, wie wir trainieren. Aber der Rest machen die Jungs dann in der Kabine und ich bin sehr froh, dass wir da mit Alvo, Dada und Andi, die drei älteren Jungs, welche haben, die das total im Griff haben. Und ja, aus meiner Sicht ist das bisher eine sehr gute Konstellation zusammen.
In der Trainerkabine sollst du ja auch für einen guten Teamgeist sorgen. Also haben wir zumindest gehört, hat uns jemand geflüstert. Und zwar dein Torwarttrainer Christian Wettklo, der hat uns nämlich was zugeschickt. Du lehnst dich schon zurück, lachst, also hören wir mal rein, was er uns geschickt hat.
Ja, der Jakob macht ja sehr gerne andere Menschen nach, auch viele aus unserem Staff, beziehungsweise andere Trainer. Und von daher hätte ich gerne mal gewusst, wie oft er mich nachmacht, wenn ich nicht da bin, beziehungsweise wie er mich nachmacht, weil das habe ich ja noch nie mitbekommen, beziehungsweise noch nie gehört. Und das würde ich jetzt gerne vom Jakob mal hören, wie er mich nachmacht.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Also das hört sich so nach Stand-up-Comedian an, abseits oder vor und nach den Trainingseinheiten, wenn man auch mal abschalten kann.
Auf keinen Fall, aber wir haben insgesamt haben wir viel Spaß in der Trainerkabine oder wenn wir zusammen sind. Und der Betty ist dann natürlich auch immer Teil davon, weil er natürlich auch viel hergibt durch seine ganzen, durch seine Auftreten, durch seine Aktionen. Er hat mir schon angedroht, dass er eine Frage hat für mich. Ja, wie ich ihn nachmache, jeden Tag, weil er jeden Tag Futter gibt. Aber da geht's gar nicht so viel um sein Verhalten auf dem Platz, sondern eher das, was er oben dann von sich gibt. Aber ich glaube, das ist hier der falsche Ort, um das jetzt hier rauszuhauen. Das belassen wir besser bei uns in der Trainerkabine.
Das ist aber trotzdem, obwohl du nicht die Geheimnisse verrätst, ein guter Schlusspunkt. Zeigt ja auch wieder, wie du tickst und dass du halt sagst, Spaß muss sein, aber gewisse Dinge müssen einfach in der Kabine bleiben und da muss man auch andere Leute schützen. Ist ja auch eine Charaktereigenschaft von dir und dementsprechend. Erste Halbzeit vorbei, wie hat es dir gefallen?
Ja, sehr gut, dankeschön.
Ja, passt. Fragen in Ordnung oder müssen wir noch weiter bohren?
Ja, ich bin gespannt, was kann noch kommen. Betty war schon, Willi war schon, jetzt kann mich nichts mehr schocken.
Na, wer weiß, wer weiß.
Halbzeit beim Schalke 04 Podcast. In der nächsten Woche geht's weiter hier im Veltinseck in unserem königsblauen Wohnzimmer. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, freuen uns auf die Fortsetzung des Gesprächs mit unserem U23-Trainer Jakob Fimpel. Wenn ihr die Folge nicht verpassen möchtet, abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Und wenn ihr Lust habt, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf euer Feedback. Glück auf, bis zum nächsten Mal.